kennen wahrscheinlich das ganz bekannte Lied von Bab. Wenn das Bette sich lohnet, was meinst du wohl, was ich dann bette tät? So irgendwie sagen das die Kölner. Ne? Ich kann's, bin ja keiner, muss es nicht so können. Ich möchte einfach mal die Frage beten. Warum soll ich beten? Was würdet ihr denn antworten, wenn ihr gefragt würdet? Lohnt sich beten? Warum soll ich überhaupt beten? Und ihr dürft auch gerne, wenn ihr was dazu beitragen wollt, auch laut antworten. Warum soll ich beten? Lohnt sich zu beten? Nicken kommt schon mal. Gottes? Ja, ein Dialog ist immer wertvoll. Ja, in dem Dialog komme ich immer wieder ein Stück weiter. Eine Beziehung mit Gott wird im Gebet gestärkt. Eigene Fragen abgeben. Die Perspektive kann sich verändern. Jesus hat auch gebetet als Vorbild. Ja, ihr habt vielleicht noch mehr Antworten, die euch durch den Kopf gehen. Was erwarte ich denn eigentlich vom Beten? Und in den Antworten waren ja schon verschiedene Aspekte mit drin. Die Beziehung war mit drin, der Perspektivwechsel, dass ich davon ja in meinem Inneren immer weiterkomme, dass ich nicht stehen bleibe, wenn ich mich austausche, wenn ich neuen Aspekt mit hineinnehme in meine Gedanken, meine Überlegungen. Kann ich denn dann den Erfolg meines Gebetes, meines Betens messen? Kann ich spüren, ob mein Gebet erfolgreich ist, ob es etwas bringt? Jesus hat die Menschen damals beobachtet. Er hat sie gesehen, wie sie beten. Und er geht einmal ziemlich harsch auf ihre Gebetshaltung ein. Wir haben in den letzten Wochen schon ganz unterschiedliche Aspekte des Betens gehört, vielleicht auch überlegt, vielleicht hat uns auch manches schon weitergebracht. Der Aspekt, den ich heute beleuchte, steht nicht im Widerspruch zu den anderen Dingen. Also es gibt für mich nicht, das ist gut und das ist schlecht. Was ich heute sage, soll das andere nicht kaputt machen. Das möchte ich einfach mal so vorweg schicken. Also es geht nicht ums Gegeneinander der verschiedenen Gebetsformen. Warum sollte ich beten? Dazu sagt Jesus, das kommt so kurz vor dem Text mit dem Vaterunser. Da gehe ich aber nicht mehr drauf ein, auf das Vaterunser. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Manchmal steht da auch der Vorratsraum. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Jesus setzt hier ein ganz deutliches Stopp, ein Stopp zur gewohnten Gebetspraxis einiger Zeitgenossen. Wir haben ja schon in den letzten Wochen von der Stiftshütte gehört. Das war der Raum, um Gott zu begegnen. Es war praktisch so eine Campingkirche, ein Campingzelt, ein Camping-Gottesdiensthaus, was immer mitgenommen wurde, was immer mit dabei war. Später entwickelte sich daraus der Bau des Tempels, in dem man Gott begegnete. Und dann wurde der Tempel irgendwann zerstört und dieses Haus gab es nicht mehr. Was auch damals schon eingeschränkt war, war, in das Allerheiligste durfte nur der Priester. Also das ganz normale Volk durfte sowieso nicht in die ganz direkte Begegnung mit Gott. Und spätestens als die Juden durch Krieg und Vertreibung im Ausland lebten, bauten sie Synagogen. Gotteshäuser, in denen sie sich begegneten. Manchmal, wenn es größere Ortschaften waren, dann wurden die auch in einem Ort gebaut. In manchen Orten gab es auch mehrere Synagogen. Aber manchmal lagen die Synagogen auch wie so Schnittpunkte zwischen verschiedenen Orten. Der Begriff Synagoge, der stammt so aus dem griechischen Wort für Zusammenkunft und ist eine Übersetzung von hebräischen Worten Bet Knesset, das ist das Haus der Versammlung. Oft bezeichneten sie auch die Synagoge als Bet Tefillah, das Haus des Gebetes, oder Bet Midrash, das Haus des Lernens. Also das drückt schon aus, in diesem Haus fand nicht nur Gebet statt, sondern es war eine ganz normale Kommunikation. Es war ein Austausch von Gedanken, es war ein Austausch, wie soll ich Gottes Wort verstehen. Und so wie sich das hier, wie Jesus das anspricht, war es irgendwann auch der Ort, wo man gesehen wurde. Hier, ich bete am besten, am lautesten, am schönsten. Dort, wo das Leben pulsiert. Manchmal waren es auch die großen Plätze, dann gab es kein Haus, dann waren es einfach die, sag mal, die Straßenkreuzungen, wo man zusammenkam, wo man stehen blieb. Und auch dort wurde gebetet. Und das Gebet artet aus in so eine Show. Jesus beschreibt das so. Er sagt, die Beter, die schreien laut herum. Und es ist ihnen so wichtig, dass sie dabei gesehen werden. Viele Worte, vielleicht immer wieder ums Gleiche oder vielleicht mit verschiedenen Worten um den gleichen Inhalt. Sie sind nicht zu überhören, sie fallen auf. Aber es fällt auch auf, dass das leeres Geplapper ist, hohles Gerede, hohles Geschwätz. Und ich dachte so, Gebet als Deal mit Gott. Kann man beim Beten von einem Deal sprechen? Ich mache einen Deal. Wir wissen, das Wort ist inzwischen auch sehr prominent geworden, einen Deal machen. Und auch dort wird das Gebet mit, gehört mit zum Deal. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich möchte wieder hier zurückkommen zu den Betern in der Gemeinde. Das Gebet gleicht einem Geschäft. Jedenfalls Jesus deutet es so. Er sagt, ihr gebt was, ihr erwartet was, ihr bekommt was, aber erwartet nicht mehr. Ihr bekommt das Ansehen und damit ist gut. Ihr möchtet gern in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden beim Beten. Das ist euer Lohn. Mehr braucht ihr nicht erwarten. Ich finde das ein ganz hartes Wort, aber auch ein deutliches. Aber können das nicht auch Worte sein, die mich freisetzen? Wo ich nicht in der Verurteilung stehen bleibe und sage, naja, fertig, aus, so war's. Worte der Befreiung, der Erlösung. Wenn ich ehrlich bin, wie oft habe ich schon in Gebetsversammlungen, wo man laut betete, vorher überlegt, oh, wie sage ich das? Ich habe einen Gedanken, einen Impuls. Und dann habe ich die Worte überlegt, die ich beten könnte. Sind sie gut genug? Versteht der andere, was ich will? Und es geht auf einmal um mich und den anderen, wie ich wahrgenommen werde. Das kenne ich auch. Jesus möchte mich davon befreien, von diesem Vergleichen, von diesem, bin ich besser, bin ich genauso gut, ist der andere besser. Und ich habe schon manchen Christen gehört, der gesagt hat, da bete ich nicht mit. Wenn der so perfekt daher betet, bin ich raus. Da komme ich sowieso nicht mit. Und ich kenne auch genauso die Routine, die mich dazu verleitet, dass ich Worte sage, die ich schon so oft gesagt habe, dass sie eigentlich, ja, wie hohles Geplapper, wie Routine daherkommen. Ich möchte hier richtig verstanden werden. Ich möchte jetzt nicht in die Position, um das Gebet der anderen zu beurteilen. Das kann ich nicht. Ich kenne nicht ihr Innerstes. Ich kenne nicht ihre Motivation. Ich kenne nicht das, was sie antreibt. Aber ich möchte es für mich nehmen, sensibel werden. Wie bete ich? Wie gehe ich mit dem öffentlichen Gebet um? Und ich glaube, das ist uns allen ganz klar. Wir brauchen keine Helden. Wir brauchen keine Supermänner und Frauen beim Beten. Und jetzt zeigt Jesus einen anderen Weg auf und sagt, wie wir beten sollen. Und damit verlässt er die öffentliche Bühne und er geht hin ins genaue Gegenteil. Weg vom Lärm, vom pulsierenden Leben, heraus aus der Öffentlichkeit, hinein in den versteckten, geheimen Raum im Haus. Das Wort, was hier benutzt wird für den Raum, wird auch mit Magazin übersetzt. Also der Vorratsraum, dort, wo man Dinge am besten verschließen kann, verbergen kann, dass weder Tier noch Mensch drankommt. In den Raum sollen die Menschen zum Beten gehen. In den Raum, den man nicht unbedingt gleich sieht. In den Raum, der wirklich ganz im Verborgenen liegt. Das soll der Raum meines Betens werden. Und Jesus betont ja so das Verborgene. Und er spricht auch davon, dass Gott ja auch im Verborgenen lebt. Also er zieht so ein Ich im Verborgenen und mein Vater im Verborgenen. Der Vater im Verborgenen, das ist für mich auch der Vater, der nicht greifbar ist, der nicht verfügbar ist. Ich kann nicht sagen, so und so bete ich und dann musst du auch so und so handeln. Der Gott, den ich nicht sehe. Und genauso wie im Widerspruch spricht er aber auch von dem Gott, der schon weiß, was ich brauche. Beides zusammen. Der Gott, über den ich nicht verfüge und der Gott, auf den ich mein ganzes Vertrauen setzen kann. Vertrauen in einer Beziehung. Es bleibt eine Spannung, ich kann sie nicht auflösen, aber ich nehme sie so wahr. Vielleicht bedeutet das auch in dieser Spannung, dass ich manchmal sage, Gott, ich habe keine Worte mehr. Mich bewegt etwas ganz tief innen drin, aber ich habe keine Worte dafür. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ich weiß noch nicht mal, wie ich dir das ausdrücken soll. Und ich bringe ihm nur meine Herzenshaltung, ich bringe ihm nur mein Stammeln. Oder ich kann ihm sagen, ich bin so leer, ich bin so traurig, ich bin so ohnmächtig. Und ich sage ihm das einfach nur. Kein Geplapper, kein lautes Geschrei, still nur er und ich. Bei einem Deal fragt man ja immer, was kriege ich dafür? Was bekomme ich für meinen Einsatz? Warum soll ich noch beten, wenn er schon alles weiß? Wenn er schon vorher wusste, was ich brauche, warum soll ich dann überhaupt noch beten? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Ja, manche noch nie, andere schon öfter. Warum soll ich beten, wenn er doch weiß, was ich brauche? Und ich sehe hier so einen Unterschied zu diesem Brauchen im Sinne von, hier ist was, was ich zählen kann, hier ist etwas, was ich messen kann. Hier geht es um Vertrauen. Anders ist es, weil es nicht um ein Geschäft geht im Sinne vom Deal machen, sondern Gott wird es belohnen, indem meine Beziehung zu ihm wächst, indem in mir sich etwas verändert, aber nicht in dem, was ich messen kann. Es geht um den Vater, der mich am besten kennt und der am besten weiß, was ich brauche. Ich habe das einmal ganz, ganz arg erlebt, wie ich es nie wieder in meinem Leben hatte. Ich stand kurz vorm Abi und mein Vater verstarb. Von jetzt auf gleich. Wir haben ihn tot gefunden, nach einem Herzinfarkt. Wir waren 5 Kinder, ich war 20, mein jüngster Bruder war 11. Wir hatten einen großen Bauernhof, das musste weitergehen. Die Tiere mussten versorgt werden und alles, was damit zusammenhing. Mein Vater war am Abend vorher bei einer Zeltevangelisation oder anderen Evangelisation, traf seinen Hausarzt und sprach mit ihm so kurz, wie es ihm geht. Er hatte sich anscheinend schon vorher nicht gut gefühlt. Und der sagte morgen, Montag früh, war ja Wochenende dazwischen, Montag früh stehst du bei mir auf der Matte. Und am anderen Morgen war er tot, am anderen Mittag. Es war zu spät. Und das hat mich ganz lange umgetrieben. Umgetrieben dieses, er hat was gemerkt, er hat es gesagt. Und jetzt ging es um 2 Tage. Um 2 Tage, die er die Hilfe verpasst hat. Das konnte ich nicht richtig einordnen. Und es hat mich aufgewühlt. Warum war er nicht rechtzeitig beim Arzt und so weiter? Gott hätte es doch verhindern können. Und jetzt möchte ich dazu kommen, er wusste schon vorher, was ich brauche. Was ich brauche, um damit Frieden zu finden. Kurz vorher war etwas passiert. Ein guter Bekannter unserer Familie, der hatte vorher ein Wunder erlebt, wie ich es nur mit Gottes Eingreifen erklären kann bis heute. Er war mit dem Auto unterwegs. Und ihm ist ein Junge vors Auto gelaufen, hat den Jungen überrollt. Und wie er zitternd und bebend aussteigt und hinter das Auto kommt, steht der Junge auf und es ist optisch nichts, äußerlich nichts kaputt an ihm, gar nichts. Eine Frau, die daneben stand und das gesehen hat, die hat gesagt, da hast du aber einen Schutzengel gehabt. Und da sagt der Junge, nein, es waren 2. lasse ich so stehen. Es hat mich damals sehr berührt. Und das war alles so zeitlich in einem engen Rahmen. Und dann war in der Bibellese die Apostelgeschichte dran. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, war das jetzt Wochen später, waren es 3 Monate, ich weiß es nicht mehr so. Ich weiß nur, dass es so war. Und in der Bibellese, in der Apostelgeschichte, hat mich das tief berührt, wie Paulus immer wieder bewahrt wird. Er kann fliehen, er steht wieder auf, nachdem er gesteinigt wurde. Und Gott hat es nicht zugelassen, dass Paulus ums Leben kommt. Bis zu dem Augenblick, wo er auch zulässt, dass er verhaftet wird und Jahre später dann auch stirbt. Wie kann ich das zusammenbringen? Ich kann euch nicht sagen, was es genau war, aber in meiner Seele wurde darüber auf einmal etwas ruhig. Dieses ganz tiefe Berührtsein davon, wenn Gott will, dann handelt er so, dass es zum Leben dient. Und wenn Gott einen anderen Plan hat, ist es ihm nicht entglitten. Es hat mich irgendwo abgeholt, innen drin. Und ich wusste, Anfang und Ende meines Lebens, auch das Leben meines Vaters, steht in seiner Hand. Er hat mir geantwortet, bevor ich überhaupt wusste, dass ich in der Richtung eine Frage, eine Bitte, Zweifel habe. Das Geschehen mit dem Bekannten und dem Jungen war schon vorher passiert. Und die Bibellese, die zusammengestellt wird, die war schon Jahre vorher in der Planung. Dass das genau in der Zeit kam, das war schon längst entschieden. Gott hat schon gehandelt, bevor ich überhaupt wusste, dass ich es brauche. Und so ging das auch weiter. Wir mussten unsere Felder bestellen. Keiner von uns war schon fertig mit Ausbildung oder Schule. Und es war der harte Winter 78, 79. Ich weiß, hier im Münsterland, da ist alles zusammengebrochen. Das haben wir dort nicht mitgekriegt. Wir haben mitgekriegt, keiner unserer Nachbarn kann seine Felder bestellen, weil Schnee liegt. Keiner kann vor uns raus. Und als wir von der Schule her die Zeit hatten und es war Zeit, dass wir mehr mithelfen konnten, da taute der Schnee. Gott hat es vorbereitet, lange bevor wir eine Antwort hatten, lange bevor wir ihn drum gebeten haben. Damit will ich nicht sagen, dass seitdem alles gut ist bei mir. Ich gehe bis heute einen holprigen Weg, wenn es um meine Ängste geht. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass mir mein himmlischer Vater so nahe kam, wie ich es bis heute nicht in Worte fassen kann. Alles, was ich euch erzählt habe, drückt nur stümperhaft aus, wie er mir begegnet ist, wie ich Vertrauen gewonnen habe, wie ich etwas dazugelernt habe. In der Stille angekommen, war ich tief geborgen, weil mein Vater weiß, was ich brauche, und zwar schon bevor ich ihn darum bitte. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Wort mit dem Geschäft, mit der Belohnung, mit dem Deal. Ich entdecke dabei, es geht nicht um den direkten Tausch. Gebet bedeutet für mich, ich wende mich mit allem, was mich ausmacht, mit allem, was mich bewegt, damit wende ich mich an Gott. Vielleicht nur in einer Haltung, vielleicht mit Worten. Und er weiß, was ich brauche, schon bevor ich das gemacht habe. Ich habe dazu ein paar Worte mitgebracht, die man, Christoph Zehntner heißt auf alle Fälle, der hat das mal als Lied gedichtet. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht wichtig, nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie mir es geht. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, lege ich meine Masken ab. Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. In der Stille angekommen, schreie ich meine Angst heraus. Was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütte ich vor Gott aus. In der Stille angekommen, nehme ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Warum sollte ich beten? Weil ich Vater oder Mutter sagen darf und immer mehr Vertrauen finde. Es geht auch im Gebet um die wachsende Beziehung und um kein berechenbares Geschäft. Gott im Verborgenen bleibt unergründbar und wird mir doch so vertraut. Amen.
Amen.